Geschwister, liebe Gäste und auch liebe Zuhörer an MP3. Ich heiße euch herzlich willkommen im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und wie schön ist, dass wir heute zusammenkommen, wieder das Wort Gottes hören. Und ich möchte zu Beginn beten. Herr, ich danke dir, dass du heute zu uns sprichst. Nicht ich spreche zu uns, sondern du sprichst durch dein Wort, durch mich zu uns, Herr. Öffne unsere Herzen, öffne unsere Ohren. Lass dein Wort wie ein Samen in unseren Herzen eingepflanzt werden, dass es aufgeht und Frucht bringt. Dein Wort, das uns Mut gibt. Dein Wort, das uns Freude gibt, Herr. Dein Wort, das uns Zuversicht und Hoffnung gibt, Herr. Im Namen Jesus. Amen. Ich bin immer erstaunt, welche Menschen Gott auswählt. Wenn wir uns anschauen, welche Art von Menschen mit Jesus gegangen sind, dann schütteln wir eigentlich nur den Kopf. Das müssen doch die großen, mächtigen, einflussreichen, reichen Leute eigentlich sein, die Jesus viel besser helfen könnten, als die, die er auserwählt hat. Er hat Leute auserwählt, wie zum Beispiel einen Schafhirten. Ein Schafhirten, um ein Königreich zu regieren, den David. Ein kleiner, unscheinbarer Junge, auf den keiner geschaut hat. Aber Gott kannte sein Herz und wusste ganz genau, was aus diesem David eines Tages wird. Oder als der große Mose, der das Volk Israel geführt hat, gestorben ist, wen hat Gott auserwählt, dem Mose zu ersetzen? Sein Diener Josua. Und Josua hatte wirklich keine Motivation gehabt, dieses große Volk zu führen. Und Gott sagt zu ihnen: Sei stark und mutig. Ich bin mit dir. Oder dem Paulus, der die Christen verfolgt hat, der alles tun wollte, um die zu vernichten, den hat Gott ausgesucht, um ein Apostel zu werden. Ist das nicht großartig? Genauso sehe ich es auch an mir. Ich komme aus einer nichtchristlichen Familie. Mit 53 Jahren habe ich angefangen, Theologie zu studieren. Und ich hatte wirklich ganz anderes vor, als Pastor zu werden. Ich glaube, so wenig wie Petrus der Fischermann vorhatte, Apostel zu werden, hatte ich genauso wenig vor, Pastor zu werden. Aber Gott sucht seine Menschen aus, so wie er es will. Und es ist gut, wenn wir gehorsam sind. Und wer weiß, was er mit euch noch vorhat, seid gespannt. Die heutige Predigt handelt aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 5, die Verse 27 bis 32. Wer eine Bibel hat, den möchte ich ja ermutigen, mitzulesen. Oder wer sein Handy dabei hat, kann auf seinem Handy mitlesen. Und zwar folgendes: Danach ging er hinaus und sah einen Zöllner namens Levi an der Zollstätte sitzen und sprach zu ihm: Folge mir nach. Und er verließ alles, stand auf und folgte ihm nach. Und Levi bereitete ihm ein großes Mahl in seinem Haus. Und es saß eine große Schar von Zöllnern und anderen, die mit es ihnen hielten, bei Tisch. Und die Schriftgelehrten unter ihnen und die Pharisäer murrten gegen seine Jünger und sprachen: Warum esst und trinkt ihr mit Zöllnern und Sündern? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder zur Buße. Lass uns mal anschauen, wie das Ganze begann. Jesus befand sich in Kapernaum, einem See Genezareth. Das ist ein Ort, wo sich Jesus lange Zeit aufhielte, wo er auch wohnte eine Zeit lang und durch die Gegend zog und das Evangelium verkündete. Es lag in Galiläa, ein Gebiet der Heiden, und genau dort tat Jesus Wunder. Er heilte viele Kranke, trieb unreine Geister aus, er lehrte die Menschen und das ganze Volk folgte ihm. Und hier befand sich Jesus und lief an einer Zollstätte vorbei. Wir lesen: Hierauf ging er hinaus und sah einen Zöllner namens Levi
an der Zollstätte sitzen und sagte zu ihm, folge mir nach. Zöllner. Das waren Menschen, die waren alles andere als beliebt. Im Gegenteil, das waren Menschen, die hat man gehasst. Das war wirklich der Abschaum gewesen unter den Juden, Verräter sogar. Wir wissen nicht, ob dieser Levi ein ehrlicher oder unehrlicher Zöllner war, aber wenn wir das Wort Steuern hören, dann schlägt unser Herz bestimmt höher. Und wir machen bestimmt nichts anderes lieber als unsere jährliche Einkommensteuererklärung. Ist es so? Wahrscheinlich eher nicht. Also genauso was auch damals. Wenn die Leute Zöllner gehört haben, dann haben sie schon mal Gänsehaut gehabt. Oh nein, das sind Sünder. Das sind Leute, mit denen wir nichts zu tun haben wollen. Und dieses Zollhaus, wo der Levi sich befand, das war wahrscheinlich an der ufernahen Straße von Kapernaum nach Bethsaida. Da lief die Landesgrenze zwischen dem Herodes Antipas und dem Philippus. Und wahrscheinlich war genau dort die Zollstätte, weil das ein schöner Ort war, wo man Zoll kassieren konnte. Es gab etliche Zöllner, die sich dort aufgehalten haben, um nicht immer das richtige Zoll zu verlangen, sondern oft mehr sogar. Und die Leute haben sich betrogen gefühlt. Deshalb waren sie auch unbeliebt. Sie arbeiten mit den Herodianern zusammen und den Römern. Und wer mit Römern zusammenarbeitet, nee, mit denen will ich nichts zu tun haben, haben die Juden gesagt. Das sind doch die Besetzer. Wie kann man mit denen zusammenarbeiten? In der Bibel finden wir auch einige Stellen, wo Zöllner und Sünder gleichgesetzt werden. Oder Heiden und Zöllner. In Matthäus 5, 46 und 47 lesen wir, denn wenn ihr die liebt, die euch lieben, welches Verdienst habt ihr da? Tun das nicht auch die Zöllner? Und wenn ihr nur Freunde grüßt, was tut ihr Besonderes? Tun das nicht auch die Heiden? Also Zöllner hat man mit Heiden verglichen oder sogar mit Huren. Das finden wir auch in Matthäus 21, 31. Also das waren alles andere als Leute, mit denen man befreundet sein wollte. Der Levi war wahrscheinlich auch kein staatlicher Zollbeamter, sondern einfach nur so ein Angestellter. Es war üblich gewesen, dass man eine Pacht bezahlt hat an die Römer, man hat ein gewisses Gebiet bekommen und dann hat man sich seine Zöllner ausgesucht im Volk, die einem gedient haben. Und die haben oft mehr eingenommen, als sie sollten. Ein bisschen fürs eigene Säckelchen, nicht wahr? Kann ja nicht schaden für schlechte Zeiten. Der Zöllner trug den Namen Levi. Das lesen wir nur im Lukas-Evangelium. Der Levi, über den wissen wir eigentlich gar nichts. Wir wissen zwar, wie sein Vater hieß, der Alpheus, aber über den wissen wir auch nichts. Also irgend so ein unscheinbarer, kleiner Zöllner, der da irgendwo im Zollhaus saß. Der Name Levi aber ist ein besonderer Name. Er ist ziemlich alt und den finden wir häufig im Alten Testament. Daraus schließen wir, er war ein Jude und vielleicht vom Stamm Levi sogar. Sollte er vom Stamm Levi aber sein, dann hat er sich eines Tages anders entschlossen und sagte, nee, mit meinen Vorvätern will ich nichts am Hut haben, ich möchte kein Heiliger sein, ich möchte Kohle machen. Ich werde Zöllner und kassiere Geld. Das ist doch viel schöner, als dem Herrn zu dienen. Vielleicht hat er das gedacht, das wissen wir nicht. Aber was wir wissen ist, dieser Zöllner Levi war einer der 12 Apostel. In der Kirchengeschichte lesen wir, was auch ziemlich sicher ist, dass dieser Levi, also dieser Matthäus, das Matthäusevangelium schrieb. Wow. Also ein kleiner, unbekannter Zöllner, den sich Jesus ausgesucht hat und der das Matthäusevangelium schrieb. Dieser Jesus war kein Unbekannter zu der Zeit. Das ganze Volk folgte ihm auf Schritt und Tritt. Ich kann mir vorstellen, wie seine Jünger versucht haben, die Leute von Jesus fernzuhalten, damit er nicht plattgetreten wird von den ganzen Menschen. Die sahen, dass er Wunder tat, dass er heilte. Jeder wollte den Jesus nachfolgen, wollte hören, was er zu sagen hat. Und dieser Levi, ausgerechnet den hat sich Jesus ausgesucht. Ich glaube, das konnte keiner verstehen. Das Volk war begeistert von Jesus. Wir sehen in Lukas 4, 32, und sie waren betroffen über seine Lehre, denn er redete mit Vollmacht. Oder auch in Lukas 4, 36, und ein Entsetzen kam über alle. Und sie redeten untereinander und sprachen, was ist das für ein Wort, das er mit Vollmacht und Kraft den unreinen Geistern gebietet und sie ausfahren. und sein Ruf verbreitete sich in alle Orte der umliegenden Gegend. Und noch krasser im Vers 42, als es aber Tag geworden war, ging er hinaus an abgelegenen Ort und die Volksmenge suchte ihn und kam bis zu ihm und sie wollten ihn zurückhalten, damit er nicht von ihm wegginge. Er war nicht alleine, er hatte keine Ruhe gehabt, es war schwer für ihn, einen kleinen ruhigen Ort zu finden, wo er sich mal ausruht. Und ausgerechnet diesen Zöllner sprach der Jesus an. Ich möchte mich mal hineinversetzen in die Lage der Jünger. Die haben wahrscheinlich nur den Kopf geschüttelt und haben wahrscheinlich gefragt, Jesus, das meinst du doch nicht ernst, dass du die Zöllner da aussuchst. Du weißt doch, das ist jemand, mit dem wir keiner was zu tun haben. Die Apostel dachten, hey, wir sind ein Club der Elite. Uns hat der Herr auserwählt, wir die Besonderen. Und du kannst doch noch diesen Zöllner doch nicht da aussuchen. Und dieser Zöllner kann doch nicht mit uns zusammenleben und wir folgen auch noch die ganze Zeit. Ne. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich nicht. Ich glaube, wir hätten genauso reagiert, wahrscheinlich, wie die Apostel. Nee, mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Aber Jesus ist das völlig egal, was die Menschen denken. Er achtet nicht darauf, ob jemand ruhmreich ist, ein großes Ansehen hat, Erfolg im Leben hat, besondere Leistung hat. Das interessiert ihn in dem Moment gar nicht. Er schaut auf das Herz. Er schaut auf euer Herz, auf unser Herz, auf das Herz des Levi und weiß ganz genau, was aus dieser Person eines Tages wird. So ist der Jesus. In einem Gleichnis im Lukas Kapitel 18, 9 bis 14 wird es besonders deutlich. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stellte sich hin und betete bei sich selbst, O Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen Menschen, die Räuber, die Ungerechten, die Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner da. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Und der Zöllner stand von Ferne, wagte nicht einmal seine Augen zum Himmel zu erheben, sondern schlug an seine Brust und sprach, O Gott, sei mir gnädig, ich Sünder. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt in sein Haus hinab, im Gegensatz zu jenen. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer aber sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Dieser Zöllner wusste, er war Sünder. Das war ihm ganz klar. Und der Pharisäer dachte, ich bin der große Mann. Auf mich schaut er her. Nein, Jesus schaut auf die, die nicht beachtet werden, die unterdrückt werden. Und so auch auf die Zöllner. Im Vers 28 geht es weiter, da steht, da verließ jener, also der Zöllner, alles, stand auf und folgte ihm nach. Hier steht, er verließ alles. Er gab in dem Moment, wo Jesus sagte, komm, wahrscheinlich seinen Beruf auf. Er verließ seine alten Kumpels, seine Freunde, verließ den Wohnort, wahrscheinlich auch seine Familie und brach radikal mit seinem Lebenswandel. Er stand auf und verließ alles, lesen wir hier. Ganz krasse Entscheidung. Genauso wie er zum Petrus, dem Fischer, sagte, als er mit seinen Fischern jetzt zu tun hatte, komm, was machte Petrus? Ließ alles liegen und folgte ihm. Ist das nicht eine krasse Umkehr? Wie ist es bei uns? Wir in unserem Leben sagen manchmal, vielleicht später. Ich folge dem Jesus, wenn ich ihn wirklich brauche, wenn ich krank bin, wenn ich schwach bin. Im Moment bin ich stark, kann alles alleine machen. Ich brauche keinen Jesus an meiner Seite. Aber dieser Levi, der hat den Braten gerochen. Alle haben auf den Messias gewartet. Es war ganz klar, wenn das wirklich der Messias ist, wenn das wirklich der ist, den wir seit Jahrhunderten erwarten und er mir vorbeigeht und zu mir sagt, komm, dann schmeiße ich alles hin und folge ihm. Und das hat Levi getan. Er wollte die Chance nicht verpassen. Diese Chance, die nehme ich mir und ich folge diesem Jesus. Das ist genau das, was auch Gott heute möchte. Von uns allen. Stoppen, umkehren vom alten Leben, Jesus folgen. Alles verlassen, was uns im Moment beschäftigt. Alles verlassen, was wir denken, was wichtig für uns ist. Umkehren und Jesus folgen. Und genau das macht er. Er stand auf und folgte ihm. Und das macht Jesus heute noch. Jesus ruft zu uns allen, zu jedem, zu dir, zu mir, komm und folge mir nach. Und diese Chance, die Jesus vor 2000 Jahren den Levi gegeben hat, gibt Jesus uns auch noch heute. Heute unseren Nachbarn, unseren Freunden, unseren Arbeitskollegen, jeden Menschen sagt Jesus, komm und folge mir nach. Interessant ist, dass der Levi später einen anderen Namen hatte, Matthäus. Matthäus übersetzt so in etwa wie die Gabe Gottes, ein Geschenk Jahwes, ein Geschenk Gottes. Da haben sie wahrscheinlich gedacht, hey, den kannst du doch nicht Matthäus nennen, das ist doch keine Gabe Gottes, der Zöllner. Doch, er wusste, was aus diesem Levi eines Tages wird. Genauso wie er weiß, was aus euch eines Tages wird. Wer weiß, vielleicht ist einer von euch ein großer Evangelist, ein Missionar, ein Papua-Neuguinea. Wir sind nie zu alt, wir sind nie zu jung. Mit jedem von euch hat Gott etwas vor. Ihr habt alle eine Gabe von Gott erhalten. Mindestens eine Gabe. Und sei es nur, die Nachbarn einzuladen. Sei es nur, einen Kaffee zu kochen. Jeder von euch hat eine Gabe. Und er hat mit euch allen etwas Großes vor. Genauso wie mit diesen unscheinbaren kleinen Zöllnern Levi. Er war also ein Geschenk Gottes. Ein Geschenk, was Jesus wusste einzusetzen. Er wusste, was für ein Zöllner, was für ein Sünder er war, und er kehrte um aus seinem alten Leben und war ein begeisterter Nachfolger Jesu. Die Menschen haben ihn nicht wiedererkannt. Was ist aus diesem Zöllner geworden? Ein Apostel. Viele, die Gott ausgesucht haben, haben neue Namen bekommen. Aus Abraham wurde Abraham. Aus Saulus wurde Paulus. Aus den Simon wurde der Petrus, der Fels, auf dem Gott seine Kirche baut. Und aus den Levi wurde Matthias. Wer weiß, welchen Namen du eines Tages von Gott bekommst, wenn er dich auserwählt. Er war bestimmt nicht beliebt bei den Aposteln. Da waren einige krasse Typen. Da waren Fischermänner, da waren Zeloten, man kann sagen Untergrundkämpfer, die gegen die Römer kämpfen wollten, um die zu besiegen. Stellt euch vor, ein Zelot mit einem Zöllner zusammen, im selben Team. Da gab es am Anfang bestimmt echt Krach und Ärger. Wenn die abends am Lagerfeuer saßen, der Zelot saß wahrscheinlich ganz links und der Zöllner Levi ganz rechts. Die mussten sich erstmal kennenlernen. Ist es bei uns nicht manchmal genauso? Wir arbeiten mit Menschen zusammen in der Kirche und dann gibt es Leute, oh Mann ey, den mag ich doch gar nicht. Aber Gott tut besonders diese Menschen zusammenfügen. Ich glaube, Jesus hat Humor gehabt. Als er abends mit seinen 12 Aposteln zusammensaß, da gab es manchmal bestimmt Zoff am Lagerfeuer. Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Komm, folge mir nach, sagte er. Jesus machte keine langen Reden oder keine Vorhaltung. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Jesus erstmal dem Levit seine Leviten gelesen hat. Oh, was hast du alles falsch gemacht? Du bist ein böser Sünder. Sei froh, dass ich dich ausgesucht habe. Ich glaube, so hat Jesus nicht reagiert. Er saß bestimmt mit Levi zusammen, hat ihn in den Arm genommen, liebevoll, und hat ihm keine Vorhaltung gemacht über sein altes Leben. Er hat ihn lieb gehabt. So wie Jesus uns heute auch lieb hat. Er macht uns keine Vorhaltung. Was für ein schlechter Mensch bist du. Du musst dich erst ändern. Wenn Jesus sagt, komm, dann steh auf und folge ihm. Und warte nicht lange. Levi hat einen hohen Preis bezahlt. Er war bestimmt ein reicher Mann. Er hat alles liegen lassen. Das Geld ist mir egal, mein Beruf ist mir egal, mein Erfolg ist mir egal. Wenn Jesus sagt, komm, dann folge ich ihm. Er ließ alles auf. Vers 29 lesen wir weiter. Und Levi richtete ihm zur Ehre ein großes Gastmahl in seinem Haus, und eine große Schar von Zöllnern und anderen Leuten waren da, die mit ihm am Mahl teilnehmen. Im Markus-Evangelium steht Sünder. Das heißt, er machte eine Party. Der Levi wollte eine Party machen und all seine Kumpel, seine Zöllnerkumpel einladen und andere Sünder. Da saß dann die große Schar von echt abstrusen Leuten zusammen und mittendrin die Apostel und Jesus. Und der Levi war so begeistert, ich will euch sagen, wer mich auserwählt hat, der Messias. Und stellt euch vor, die saßen zusammen so in der Wohnstube, wie bei euch zu Hause, Sünder, Zöllner, der Messias mittendrin, die Apostel, was für ein abstruser Haufen. Und seine Freunde, die Zöllner, sagten, was ist denn mit dir passiert, Levi? Du warst doch früher so voll krass drauf, du warst das Oberzöllner hier mit uns wahrscheinlich, du warst der Obersünder. Und jetzt, was ist mit dir passiert? Und er wollte eine Party machen, um seinen Freunden zu erzählen, wow, der Messias hier mitten unter uns hat zu mir gesagt, komm, den will ich euch vorstellen. Genau das ist, was wir auch tun sollen. Wenn Jesus zu uns sagt, zu dir sagt, komm, was machen wir? Wir sind begeistert und erzählen unseren Freunden davon. Ich habe ein großes Lagerfeuer, einen großen Männerkreis, den ich seit Jahren schon leite in der Kirche, wo ich herkomme, aus Norddeutschland. Da sitzen wir auch manchmal zusammen, abstruse Haufen. Da sind Esoteriker dabei, da sind Muslime dabei, da sind Rocker dabei von irgendwelchen Motorclubs. Da sitzen wir zusammen am Lagerfeuer und wir machen genau das. Wir lesen die Bibel, wir singen die Lieder, wir beten füreinander. Und all diese krassen Männer, die Jesus gar nicht kennen, die genießen das. Wisst ihr warum? Weil sie angenommen werden, wie sie sind. Keiner wird irgendwelche Vorhaltungen gemacht, dein Leben ist falsch, du musst dich jetzt ändern. Nein, wir sitzen zusammen, grillen Würstchen, wir beten miteinander, unterhalten uns. Und wisst ihr, einige Männer von denen, echt krasse Esoteriker, die sagten, ich spüre, hier ist irgendwas anders. Hier ist das erste Mal, dass ich angenommen werde mit meinem Problem, mit meinen Fehlern und ihr haltet mir das nicht vor. Warum macht ihr das nicht? Wir sagen, hey, wir sind alle voller Fehler. Keiner von uns ist perfekt. Und diese Männer kommen immer wieder. Und wir sagen nicht zu ihnen, hey, du musst dich erst bekehren, du musst erst Jesus folgen. Nein, wir kommen zusammen, wir tauschen uns aus, wir reden über unseren Glauben. Einige Menschen haben später den Ruf Jesu angenommen. Jesus sagte, komm und folge mir nach. Und genau das haben sie getan. Bei Menschen wie mir hat es viele Jahre gedauert, bis ich Jesus gefolgt bin. Bei manchen Menschen dauert es eine Woche. Aber Gott hat mit uns Geduld. Wenn er sagt, komm, dann folge ihm. Und Jesus hat Geduld mit dir. So war es auch mit Levi. Kommen wir zurück. Eine große Party. Und der Lukas, der das geschrieben hat, der hat einige Partys hier erwähnt. In 7,36 steht, ein Pharisäer hatte Jesus zu sich zum Essen eingeladen und Jesus war gekommen und hatte am Tisch Platz genommen. Oder im Vers 10,38 lesen wir, als Jesus mit seinen Jüngern weiterzog, kam er in ein Dorf, wo ihn eine Frau mit Namen Martha in ihr Haus einlud. Und so weiter. Partys, Partys, Partys. Die Juden liebten es zu feiern. Wie ist es bei uns? Ich finde, wir feiern viel zu wenig. Wir sollten viel mehr feiern. Nachbarn einladen, Freunde einladen, uns freuen am Leben, oder nicht? Ich finde, wir feiern viel zu wenig. Und das mit dem Straßencafé, das ist erst ein Start. Lass uns feiern, lass uns Nachbarn, lass uns Freunde einladen und feiern, glücklich sein miteinander. Und sie saßen zusammen am Tisch und er erzählte erstmal seinen Freunden, was Jesus mit ihm gemacht hat. Jetzt lesen wir Vers 30. Da sagten die Pharisäer und die zu ihnen gehörenden Schriftgelehrten unwillig zu seinen Jüngern, warum esst und trinkt ihr mit den Zöllnern und Sündern? Wir wissen nicht, ob diese Pharisäer im selben Raum waren, aber wahrscheinlich haben sie von außen durch die Fenster geguckt und haben nur den Kopf geschüttelt. Wie kann das sein, dass ihr mit Zöllnern und Sündern zusammen sitzt und esst? Wisst ihr nicht, dass sie unrein sind? Die waschen sich doch bestimmt nicht die Hände und diesen unrein, weil sie mit Sündern zusammen verkehren. Dem Jesus war es erstmal egal. Er wollte Gemeinschaft haben mit den Menschen, mit diesem Levi, der ihm gefolgt ist. Was machen die Pharisäer? Die machen erstmal einen Haufen Vorhaltung, schimpfen mit den Jüngern Jesu und sagen, das könnt ihr doch nicht machen. Das sind unreine Leute. Wir lesen weiter in Apostelgeschichte 10, 34 bis 35 über Petrus. Wahrhaftig begann Petrus, jetzt wird mir es richtig klar, dass Gott keine Unterschiede zwischen den Menschen macht. Gott macht keine Unterschiede zwischen den Menschen. Ihm ist es egal, wo sie herkommen, was für Lasten, was für Sünden sie mit sich tragen. Ich kenne einen Mann, mit dem habe ich mich vor kurzem getroffen und er sagte, nee, ich glaube nicht, dass Gott jeden Menschen seine Sünden vergibt. Da gibt es ganz schlimme Kaliber, denen kann Gott einfach nicht die Sünden vergeben. Und ich sagte ihm, doch, Jesus vergibt jeden Menschen seine Sünde. Aber das ist doch unfair. Da gibt es Menschen, die tun so viel Böses in ihr Leben. Die kann man doch nicht vergeben. Doch, sagte ich, Jesus vergibt auch den Menschen. Deine Sünde kann noch so groß sein. Wenn du von Herzen bekennst, dass es dir leid tut und dass du umkehren willst, so wie der Levi, dann vergibt Gott jeden Menschen alle Sünden. Das verstehen wir nicht. Wir sagen, nein, ein Mörder, den kann man nicht vergeben. Doch, auch ein Mörder kann man vergeben. Der Paulus, der die Christen verfolgt hatte, sie umbringen wollte, den hat Gott ausgewählt als Apostel. Und noch viel schlimmere Leute. Wir lesen im Vers 31, Jesus antwortete eben den Worten, die Gesunden haben keinen Arzt nötig, wohl aber die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, zur Buße, sondern Sünder. Das heißt, die Kranken werden mit den Sündern verglichen, die Gerechten mit den Menschen, die keine Sünde haben. Ist hier irgendjemand, der sagen kann, ich habe keine Sünde? Oder ist jemand, der sagen kann, ich habe Sünde? Ich habe Sünde im Leben. Ihr habt alle keine Sünde? Wir haben alle, glaube ich, Sünde. Und täglich sündigen wir. Sei es nur im Gedanken. Sei es nur, dass wir schlecht über andere Menschen reden oder hinterm Rücken reden. Wir begehen jeden Tag eine Sünde. Aber wisst ihr, Jesus ist so großherzig. Wir können zu ihm kommen und sagen, Jesus, vergib mir meine Sünde. Es tut mir leid. Und Jesus vergibt unsere Sünde. Werden wir ihm wahrhaftig nachfolgen. Die Gerechten, sagt er, die brauchen mich nicht. Die Gerechten sind die Menschen, die keine Sünde haben. Aber wer auf dieser Erde ist gerecht? Wenn das bedeutet, dass Jesus für die Kranken gekommen ist, für die Sünder gekommen ist und im Umkehrschluss es keine Gerechten gibt, dann ist der Jesus für alle gekommen. Für alle, die hier sitzen, für alle, die am MP3 zuhören, für alle, die ist Jesus gekommen. Für die Sünder unter uns. Die Pharisäer haben wahrscheinlich gedacht, was meint Jesus damit? Die Gerechten, zu dem bin ich nicht gekommen, sondern zu den Sündern. Die Pharisäer, bei denen hat es erstmal im Kopf gerattert, bin ich vielleicht ein Sünder? Manche Pharisäer haben das erkannt. Es gab auch Pharisäer, die haben sich bekehrt zu Jesus, sie sind umgekehrt und sind ihm gefolgt. Aber manche haben ein hartes Herz und sagen, nein, ich brauche den Jesus nicht. Ich bin gerecht, ich bin heilig, ich habe keine Sünde. Täusch dich nicht, sagt Jesus. Wir müssen uns klar sein, dass dieser Jesus auch heute noch sagt, komm, folge mir nach. So wie er vor 2000 Jahren gemacht hat, ruft er auch jetzt, komm, folge mir nach. Wir kommen langsam zum Schluss. Denken nochmal darüber nach, was der Levi getan hat. Er machte Schluss mit dem alten Leben, mit seinem Beruf, mit seinen alten Kumpanen, mit seinen Freunden. Er verließ alles, ließ alles stehen und liegen. Er machte einen neuen Schritt vorwärts, er stand auf. Er wollte der Schüler, der Anhänger, der Freund Jesu sein. Und seine ganzen Sinne haben sich geändert. Genauso ist es auch jetzt. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du über dieses Wort nachdenkst, komm, folge mir nach, dann möchte ich euch jetzt einladen, die Augen zu schließen. Und ich werde gemeinsam mit euch beten. Herr, ich danke dir, dass du auch heute noch sagst, komm, folge mir nach. Und wenn du das gehört hast, diese Predigt, das Wort Gottes, und das dein Herz berührt hat, dann hast du jetzt die Möglichkeit, ihm zu folgen. So wie der Levi, der alles liegen ließ, der aufgestanden ist und Jesus gefolgt hat, kannst du auch jetzt genau das Gleiche tun. Lass alles liegen, steh auf und folge ihm und nimm es dir zu Herzen. Jesus sagt zu dir persönlich, komm, folge mir nach, weil ich dich lieb habe, weil ich möchte, dass du mir folgst. Und ich verspreche dir, wenn du an meiner Seite bist, du hast das ewige Leben. Vergib dir deine Sünden. Wenn dir jemand ist, der vielleicht seit langer Zeit nicht mit Jesus mehr gegangen ist, kann auch sich jetzt neu entscheiden, Jesus von vorne, von Neuem zu folgen. Wenn jemand hier ist, das erste Mal Jesus folgen möchte, der kann die Hand heben. Wenn jemand meint, ich möchte Jesus neu folgen, der kann auch die Hand heben. Und wir bieten auch an, wenn hier jemand ist, der heute eine neue Entscheidung treffen möchte oder eine erstmalige Entscheidung treffen möchte, dass so nach dem Gottesdienst zu Marcello, Gabi oder mir ein Mitarbeiter kommst, wir beten für dich, dass du diesen Schritt festmachst und ein neues Leben von Jesus erhältst, ihm nachfolgst und er dein Herr wird. Im Namen Jesus, Amen.